Grüß Sie Gott und herzlich willkommen beim Grundkurs des Glaubens, der Sendung zur Vertiefung von Glaubensgrundlagen auf Radio Horeb. Aus dem Münchner Studio begrüßt Sie Leon Bichler. Christus Anesti, Christus ist auferstanden. So lautet beispielsweise bei griechischsprachigen Katholiken der berühmte Gruß, den man sich in diesen Tagen der Osterzeit gegenseitig zuruft. Und Alitos Anesti, wahrhaft auferstanden, ist die Antwort, die der Gegrüßte daraufhin traditionell erwidert. Aber wie kann man denn ein solch einzigartiges Phänomen wie die Auferstehung Jesu Christi auch rational verstehen? Ist das denn überhaupt möglich? Und unterscheidet sich Christi Auferstehung von anderen Totenerweckungen, die in der Bibel erwähnt werden? Was genau meint überhaupt der Begriff leiblich bei der Auferstehung? Was kann man auf Behauptungen erwidern, die die leibliche Auferstehung Jesu Christi bestreiten und beispielsweise davon ausgehen, dass sein Leichnam einfach beseitigt wurde? Diesen und vielen weiteren Fragen stellen wir uns in dieser Sendung, die heute ganz im Zeichen des vergangenen Osterfestes steht, das heißt im Zeichen des Hochfestes der leiblichen Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Für die Klärung dieser Fragen darf ich heute Pfarrer Ulrich Filler bei mir in der Sendung begrüßen, der mir jetzt aus Köln zugeschaltet ist und der unter anderem auch durch sein äußerst lesenswertes Bestsellerbuch bekannt wurde, das den Titel trägt »Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Fakten, Argumente, Standpunkte«. Dieses Buch erschien bei FE Medien. Pfarrer Filler, herzlich willkommen im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb.
Grüß Gott.
Pfarrer Filler, es ist kein Aprilscherz an diesem 1. April, wenn Christen in dieser österlichen Zeit behaupten, er ist auferstanden und er, das ist Jesus Christus. Wie aber soll man das verstehen, Auferstehung? Welche Gründe gibt es denn für die Auferstehung Jesu Christi, die dafür sprechen, Pfarrer Filler?
Ja, der heilige Paulus hat in einem ganz berühmten Satz im 1. Korintherbrief einmal geschrieben, ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Wir werden dann auch als falsche Zeugen Gottes entlarvt, weil wir im Widerspruch zu Gott das Zeugnis abgelegt haben, er hat Christus auferweckt. Und hier weist der heilige Paulus darauf hin, dass die Auferstehung Christi tatsächlich die Grundlage des ganzen christlichen Glaubens ist. Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann gäbe es kein Christentum, dann gäbe es keinen christlichen Glauben, dann gäbe es vielleicht noch so etwas wie die Erinnerung an eine historische Persönlichkeit, Jesus von Nazareth, der vor 2000 Jahren gelebt hat, der manch Bedenkenswertes vielleicht auch gesagt hat und an dem man sich heute noch erinnert, aber wir hätten tatsächlich keinen christlichen Glauben, kein Christentum. Unser Glaube steht und fällt mit der Auferstehung des Herrn am Ostersonntag. Das ist eigentlich von Anfang an die Grundlage, auf der die ganze christliche Kirche beruht und mit der die ganze Kirche auch steht und fällt. Das ist das, was von Anfang an bezeugt worden ist in den Osterberichten im Evangelium, in der Apostelgeschichte, wo die Kirche eben die Zeugenaussagen gesammelt hat, derer, die dieses Ereignis miterlebt haben und die berichtet haben, was geschehen ist. Und hier kann man sagen, ist eigentlich die Auferstehung der Ursprung unseres Glaubens, der Ursprung auch der Kirche, der Grund, warum es überhaupt nach dem Tod des Herrn weitergegangen ist.
Pfarrer Filler, es gibt ja auch Auferstandene im Neuen Testament, also Totenerweckungen gibt es dort mehrere, zum Beispiel von Lazarus und von dem Jüngling von Nain und auch eine weibliche Auferstandene ist dort erwähnt. Wie sind diese Auferstehungen von den Toten denn im Vergleich mit der Auferstehung Jesu Christi zu sehen? Ist es nicht das Gleiche?
Ganz im Gegenteil, es ist etwas ganz grundlegend anderes. Denn bei diesen Wundern wurden Jesus eben Tote zurückholt, sozusagen aus dem Totenreich ins Leben, dann geht ja das alte Leben im Grunde genommen einfach nur weiter. Sein Freund Lazarus wurde begraben, ist schon einige Tage im Grab, aber Jesus ruft ihn zurück in das Leben, das er vorher auch geführt hat, das durch seinen Tod unterbrochen wurde und das jetzt weitergeht, aber nur so lange, bis er dann irgendwann auch eines natürlichen Todes gestorben ist. Wenn wir aber die Berichte im Evangelium anschauen, die von der Erscheinung des Auferstandenen erzählen, wir haben ja von der Auferstehung selbst keinen Bericht im Evangelium, das Ereignis der Auferstehung selbst bleibt ein Geheimnis, da war niemand dabei, das hat niemand gesehen. Wir kennen eben nur die Berichte davon, dass die Menschen dem auferstandenen Herrn begegnen, dann wird sofort deutlich, dass die Menschen hier mit etwas völlig Ungewohntem, etwas völlig Neuem, etwas noch nie Dagewesenen konfrontiert werden. Es ist ja sozusagen gibt es einen roten Faden durch alle Erscheinungsberichte des Auferstandenen, und dieser rote Faden lautet: Die Menschen erkennen Jesus zunächst gar nicht. Es ist ja dieses interessante Phänomen, die Emmaus-Jünger gehen den ganzen Tag mit Jesus, ohne ihn zu erkennen. Maria Magdalena, die zum Grab gelaufen ist und das Grab leer vorfindet und annimmt, man hat den Leichnam des Herrn weggeschafft, begegnet Jesus, aber sie erkennt ihn nicht, sie hält ihn für einen Gärtner. Als Jesus im Apostelkreis erscheint, im Abendmahlsaal, wo die Apostel sich versammelt haben, da erschrecken sie sich, obwohl sie gerade vorher noch davon gesprochen haben: Wir haben den auferstandenen Herrn gesehen. Die Emmaus-Jünger sind zu ihnen gekommen, haben gesagt, wir haben den Herrn gesehen. Und dann tritt er in ihre Mitte und sie erschrecken sich. Sie meinen, es ist ein Geist, der da kommt. Aber es ist auch keine Geistererscheinung, sondern es ist etwas völlig Neues, das den menschlichen Erfahrungshorizont absolut übersteigt. Eine ganz neue Art des Lebens, die von Gott her geschenkt wird und die alle menschlichen Kategorien, all unsere Denkweisen, all unsere Schemata übertrifft. Papst Benedikt hat in seinem Jesusbuch das so versucht zu beschreiben, dass er gesagt hat, es ist, als hätte man eine neue Dimension entdeckt. Dass es jetzt nicht mehr drei Dimensionen gibt, sondern dass eine zusätzliche hinzugekommen ist, eine neue Form und Art und Weise des Lebens, und das ist eben etwas, mit dem die Apostel und die Frauen konfrontiert werden und das sie erst nach und nach erleben müssen und nach verstehen müssen. Und das ist etwas, was ja auch wir erst nach und nach und immer wieder neu versuchen müssen zu verstehen.
Und welchen Sinn hatte dann die Auferstehung des Lazarus beispielsweise, oder die Totenauferweckung, besser gesagt, wenn er danach ja dann doch wieder starb?
Gut, das ist eben die Frage, welchen Sinn hat überhaupt irgendein Wunder? Warum werden Kranke geheilt, wenn sie doch wieder sterben müssen? Es geht eben nicht darum, dass Gott in Jesus Christus auf eine ganz einfache Art und Weise jetzt ein perfektes Paradies schaffen wollte, sondern es geht darum, dass Christus gezeigt hat, wer er ist. Er ist der Messias, er ist der Sohn Gottes, er ist das lebendige Brot, das vom Himmel herabkommt, und er ist derjenige, der Leben schenken kann in Ewigkeit. Und durch seine Wunder zeigt er, dass er wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und die Krankenheilungen, die Brotvermehrung hat auch nicht dafür gesorgt, dass der Hunger in der Welt aufhört. Dafür sind die Wunder nicht da, dass wir das Paradies auf Erden schon erschaffen können, sondern die Wunder zeigen uns, wer Jesus Christus ist. Er ist derjenige, der durch seinen Tod und seine Auferstehung den Tod ein für alle Mal besiegt und auf diese Weise dann den neuen Himmel und die neue Erde herbeiführt, indem er durch seinen Tod und seine Auferstehung uns auf eine menschliche Art und Weise die Möglichkeit schenkt, dass wir an diesem neuen Leben der Kinder Gottes teilhaben können.
Wir wollen heute auch mal ein paar theologische Hypothesen betrachten, die oftmals gegen die Auferstehung angeführt werden. So gibt es ja beispielsweise auch jene These, dass es sich bei den Osterberichten lediglich um eine Folge aus dem Glauben an Jesus handle. Die Jünger hätten also so stark an Jesus geglaubt, dass es für Sie ein Muss war, anzunehmen, dass er auferstanden sei. Was halten Sie von solch einer These, Pfarrer Filler?
Ja, das ist eben etwas, was man oft hört, dass die Sache Jesu irgendwie weitergegangen ist, aber das scheint mir absolut nicht plausibel zu sein, wenn man sich die Situation der Apostel, der Jünger des Herrn vergegenwärtigt, die Angst haben, die erschüttert sind von dem Tod des Herrn, die denken, es ist alles aus, und wenn hier das Grab des Herrn unberührt gewesen wäre, mit dem Leichnam des Herrn darin, wie soll dann da irgendetwas weitergehen und was hätte weitergehen sollen und wie hätte das so eine lange Erfolgsgeschichte sein können, wie es das Christentum aufzuweisen hat. Also da muss man schon im Grunde genommen die Evangelien und die Osterberichte ernst nehmen und muss eben sagen, das können nicht einfach alles Fälschungen sein, das können nicht einfach Fantasien sein, denn für solche Fantasien setzen Menschen nicht ihr Leben aufs Spiel und für erfundene Geschichten, da kehren Menschen nicht das Unterste nach oben und fangen ein ganz neues Leben an. Also hier muss man einfach sagen, das ist eigentlich etwas, was man ernst nehmen muss. Das ist etwas, wo es auch überhaupt keinen Hinweis darauf gibt, dass es irgendwie erdacht oder erlogen wäre. Das sind einfach existenzielle Erfahrungen, wie die des heiligen Paulus, der eben dem der auferstandene Herr begegnet und der dann sein ganzes Leben umkrempelt. Das kann nicht anders sein, als dass er tatsächlich eine solche erschütternde Erfahrung gehabt hat. Und alles andere ist in gar keinster Weise plausibel.
Und wie bewerten Sie die Auferstehung Jesu Christi, wie sie im Neuen Testament geschildert wird, im Vergleich mit anderen Auferstehungserzählungen oder Mythen aus anderen Religionen oder zum Beispiel auch mit verschiedenen Himmelfahrtsmythen? Ich denke da an die Himmelsleiter des Mohammed im Islam oder zum Beispiel auch den Himmelswagen, der Elisha in den Himmel gefahren hat. Also gut, wir sind jetzt noch nicht bei der Himmelfahrt Christi, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Wo sehen Sie da die wesentlichen Unterschiede im Christentum?
Dass es in irgendeiner Weise Berührungen gibt, die übernatürlicher Art sind, ist etwas, das in unserem Leben seinen Platz hat und dass unsere menschliche Erfahrung auch kennt. Dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt, das ist ja jedem klar. Es gibt Phänomene, die man nicht erklären kann. Es gibt Visionen und Bilder und Erfahrungen, die unsere normalen Erklärungsmuster deutlich überschreiten. Das finden wir etwa im Alten Testament, die Himmelsleiter des Jakob. Wir kennen es aus anderen Religionen. Wir kennen eben verschiedene Formen der Mystik, wo Menschen eben Visionen haben und wo sie eine bestimmte Welt betreten, die man gar nicht so genau definieren kann, aber die unsere normale, sinnlich erfahrbare, fassbare Welt überschreitet. Das ist eben etwas, was eigentlich unseren menschlichen Kategorien nicht fremd ist. Wir wissen, dass es solche Bereiche gibt. Aber wenn man das mit der Auferstehung Christi vergleicht, muss man feststellen, dass eben hier etwas ganz Neues und bisher noch nicht da gewesenes geschehen ist. Das lässt sich einfach mit keiner anderen Erfahrung und mit keinem anderen Phänomen vergleichen. Also einmal muss man festhalten, Jesus ist eben nicht einfach ein Toter, der ins Leben zurückkehrt. Er ist nicht so jemand, der klinisch tot war und den die Ärzte ins Leben zurückgeholt haben, sondern der auferstandene Herr, das ist etwas ganz Neues. Jesus setzt sein Leben nicht einfach fort, wo es vorher vor seinem Tod aufgehört hat, sondern es beginnt eine ganz andere und eine ganz neue Art des Lebens. Und das Zweite, das andere Extrem wäre, Jesus ist auch kein Geist und kein Gespenst. Der erscheint also nicht jemand, der eigentlich zur Welt des Todes, sag ich mal, dazugehört und der dann in der Welt der Lebenden erscheint, um zu spuken oder um die Menschen auf irgendwas hinzuweisen oder sonst irgendwas. Das wird ganz ausdrücklich gesagt, das ist es auch nicht, sondern er ist wirklich ein Mensch, der in einer ganz neuen Art und Weise lebt, mit einem Auferstehungsleib, der auf der einen Seite genau derselbe Leib ist, der ans Kreuz genagelt wurde. Deshalb zeigt er auch die Wunden an Händen und Füßen und am Herzen. Es ist derselbe Leib, der ans Kreuz genagelt wurde. Und doch ist es ein ganz neuer, wunderbarer, von Gott neu geschaffener Auferstehungsleib, der über verschiedene Merkmale und Fähigkeiten verfügt, die im Evangelium angedeutet werden, dass er also, dass für ihn Raum und Zeit offenbar keine Rolle spielen, dass er hier und dort erscheinen kann, dass er eben zunächst gar nicht erkannt wird und dass er eben eine ganz neue Form des menschlichen Lebens ist, die von Gott her geschaffen wurde und die eben unsere Erfahrung einfach völlig übersteigt. Wir können uns ja immer nur vorstellen, dass wir zum Beispiel Wesen sind, die zeitlich sich definieren. Wir werden geboren und wachsen auf und werden älter und können eigentlich gar nicht uns vorstellen zu existieren, ohne dass die Zeit in irgendeiner Form eine Rolle spielt, ohne dass wir uns verändern, ohne dass wir älter werden. Der Auferstehungsleib scheint in einer ganz anderen Dimension zu existieren, weil er solchen Einflüssen nicht unterworfen ist. Es ist der Leib, der eben auch ganz frei ist von den Folgen der Sünde, von den Folgen der Erbsünde, wo wir ja sagen, weil eben die ersten Menschen, Adam und Eva, sich gegen Gott aufgelehnt haben, deshalb kam der Tod in die Welt, der Mensch, der ohne Gott und neben Gott aus eigener Macht und Kraft existieren wollte, der hat eben den Tod in die Welt geholt und diesem Gesetz unterliegen wir alle, ohne etwas vielleicht persönlich dafür zu können. Aber jetzt kommt hier eine ganz neue Art des Lebens, die Gott geschaffen hat und das ist einfach für uns ganz schwierig, das vorzustellen.
Pfarrer Filler, Sie sagten, dass wir Menschen wissen würden, dass es Bereiche des Daseins gibt, die wir noch nicht genau kennen. Und so etwa sei auch die Auferstehung Christi zu verstehen. Ich denke dabei auch an ein populäres Beispiel aus der Wissenschaft, das den Menschen vor wenigen Jahrzehnten noch völlig unbekannt war und von dem wir heute wissen, dass es so etwas tatsächlich gibt. Die Rede ist von der sogenannten dunklen Materie, die aber nur so genannt wird, weil man eben noch nicht genau weiß, welchen Gesetzmäßigkeiten sie folgt. Sie ist also nicht dunkel im farblichen Sinne, aber man weiß eben, dass es sie gibt, obwohl wir sie nicht sehen können. Also so kann man dies vielleicht auch verstehen als Analogie. Und das war jetzt schon mal ein erster Einstieg in das Thema der heutigen Sendung Auferstehung verstehen. Gleich sind wir wieder zurück und in der Zwischenzeit haben Sie von zu Hause aus oder von unterwegs auch die Möglichkeit, Ihre Fragen oder Anregungen rund um die Auferstehung Christi in die Sendung mit einzubringen und zwar unter 089 517 008 008 und aus dem Ausland erreichen Sie uns unter 0049 89 517 008 008. Bleiben Sie dran! Das waren der Piano Guys mit dem Titel What Makes You Beautiful. Und damit heißt sie Leon Wichler ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil des heutigen Grundkurses des Glaubens auf Radio Horeb. Das ist bei uns die Sendung zur Vertiefung der Grundlagen des christlichen Glaubens. Der Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln hat uns bereits einige Erstimpulse zum österlichen Thema dieser Sendung unter dem Motto Auferstehung verstehen gegeben. Und jetzt haben wir auch schon mehrere Hörer in der Leitung. Als erstes darf ich ganz herzlich begrüßen Frau Töbermann bei Hagen in Nordrhein-Westfalen. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Ja, ich hätte etwas zu sagen. Der Pfarrer Ulrich sagte ja einiges schon. Ich habe ein wunderbares Erlebnis gehabt. Ich möchte es einmal ganz kurz erzählen. Dauert nicht sehr lange. Ich war in den 80er Jahren 3x3 Wochen in Israel und war immer im Grab Jesu. Und in der Mittagszeit, ich habe dort geweint auf dem Grab, meine Tränen gelassen und ich war erschüttert über das Leiden Jesu. Und als ich bei der letzten Fahrt, also bei dem letzten Tag vor der dritten, beim dritten Mal, wo ich dort war, nächsten Tag wollte ich abreisen, bin ich noch einmal ins Grab gegangen und habe gesagt, Herr, jetzt lasse ich meine letzten Tränen hier auf deinem Grab. Und dann fahre ich nach Hause, ich komme jetzt nicht wieder. Und dann komme ich aus dem Grab heraus, total verweint, in die Vorhalle des Grabes und ich höre ganz deutlich, warum weinst du? Ich bin hier auferstanden. Ich habe gemacht, die Hand an meine Brust. Ich sage, Herr, daran habe ich nicht gedacht. Immer nur, dass du hier tot warst. Und er hat mir so eine Osterfreude ins Herz gelegt. Ich bin mit so einer gewaltigen Osterfreude abgereist.
Frau Töbermann, vielen Dank für dieses brennende Zeugnis für die Wahrhaftigkeit der Auferstehung Jesu Christi, die ja auch schon seit den Anfängen des Urchristentums bezeugt wird, mit dem Spruch, den wir auch in diesen Tagen vermehrt vernehmen können, Christus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Pfarrer Filler, jetzt würde auch noch gern Herr Schöttke aus dem Umkreis von Mönchengladbach eine Anregung zum Thema bringen. Vielleicht können Sie dann auf die beiden Hörer zusammen eingehen. Jetzt zunächst mal herzlich willkommen, Herr Schöttke.
Ja, schönen guten Tag und erstmal Dankeschön für die ersten Gedanken. Was die Dame gerade eben sagte, fiel mir spontan, was Angelus Silesius dachte über Weihnachten, was Ostern für die Auferstehung auch gilt. Wäre Christus 1000-mal geboren und nicht in dir, du wärst lediglich geboren. Also müssen wir eine persönliche Beziehung irgendwann finden und unseren Glauben auch zum Ausdruck bringen. Das nur im Vorfelde. Wie Sie das sagten, wie kann man das besonders verstehen, die Auferstehung. Was mich immer wieder fasziniert, ist eben die Aussage Christi zu der Sünderin, zur Samariterin. Gott ist Geist und will im Geist und in der Wahrheit angebetet und verherrlicht werden. Also erst einmal über die irdischen Dinge hinaus die Erkenntnis für Geist. Und dann, das haben wir in der Bibel ja auch Beispiele darüber. Es gibt, glaube ich, sogar ein Szenario, in welchem auch es ein Geist, ein Prophet jemanden erscheint. Aber was ich noch viel interessanter fand damals, war die Aussage des Sie Herr Menschensohn, ich glaube, das ist bei Ezechiel, wer kann diese Gebeine zum Leben erwecken? Er sagt, das kannst nur du, Herr, alleine. Und Christus eben selber sagt ja von sich, ich bin die Auferstehung, die Wahrheit und das Leben, oder eben ich und der Vater, wir sind eins. So, und das ist ein Riesenunterschied. Und jetzt wollte ich zu dem eigentlichen Gedanken kommen. Bei Matthäus steht ein Szenario auch, dass die Gräber sich öffneten zum Tode Jesu und die Leiber vieler Heiligen erschienen. Ich sag mal, den einen zur Erbauung, den anderen zum Schrecken. Und genau deswegen wird gerade bei dem Auferstehung Jesu unterschieden in seiner Form, wie er vor den Aposteln und vor den Jüngern steht und wirkt und wie sie ihn erkennen und dass er ganz Anteil hat, auch durch das Essen des Brotes und des Fisches. Ich meine, die Menschen, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, weil das muss den Menschen selber eingängig werden. Ich finde es nur faszinierend, wir reden in der Technik so viel heutzutage von wegen mit Beamen und transzendentale Meditation. Also, aber der Herr über Zeit und Raum, der Herr der Schöpfung, nicht selber auch so wirken kann, wie er möchte. Und es eigentlich noch eine Gnade ist, wenn wir eine gewisse Ordnung haben und nicht uns in der Beliebigkeit ergeben können. Das müssen wir halt herausfinden. Mehr wollte ich nicht sagen.
Vielen Dank, Herr Schöttke. Grüße nach Mönchengladbach.
Ja.
Und Herr Pfarrer Filler, was können Sie dazu noch sagen? Also jetzt wurde auch gerade die Auferstehung im Geiste von dem zweiten Hörer sehr stark betont. Die leibliche Auferstehung ist bei Jesus ja auch sehr zentral. Was meint denn der Begriff leiblich da? Würde ich mich da noch anschließen mit einer Frage. Ist es gleichzusetzen mit fleischlich? Wie ist das zu sehen?
Ja, also erstmal muss ich noch zu der ersten Hörerin sagen, die ja gerade so ein sehr schönes Zeugnis abgelegt hat, dass Jesus zu ihr gesprochen hat, weine nicht, denn ich bin hier auferstanden auch. Und das schließt ja eigentlich an die evangelische Tradition an, dass die Frauen die ersten Botinnen der Auferstehung waren. Sie waren die ersten, denen der Herr erschienen ist, und sie waren diejenigen, die Apostel dann informiert haben und die diese Botschaft weitergesagt haben. Das geht offensichtlich auch bis in unsere Tage hinein immer weiter, dass wir einfach aus unserer persönlichen Glaubensüberzeugung, aus unserer persönlichen Begegnung mit dem auferstandenen Herrn heraus zu Zeugen seiner Auferstehung werden. Sei es, dass Jesus zu uns persönlich spricht, dass man es richtig hören kann, das wird wahrscheinlich selten der Fall sein, sei es aber, dass wir auf andere Art und Weise ja zum Glauben gelangt sind, durch andere Menschen, dadurch, dass wir beten, dass wir die Sakramente empfangen, dass wir auf eine andere Art und Weise, aber trotzdem auch ganz real dem auferstandenen Herrn begegnen, der uns diese Osterfreude schenkt, sodass wir anfangen, unser Leben zu verändern, dass wir anfangen, aus der Freundschaft mit dem Auferstandenen heraus zu leben, dass wir versuchen, das immer wieder jeden Tag von Neuem möglichst gut zu machen, dass wir auf diese Weise alle zu Zeugen der Auferstehung werden sollen. Das ist sicher eine ganz zentrale christliche Grundlage. Und dann ein zweiter Aspekt ist einfach der Herr Schröttke hatte angesprochen, dass es gibt eben diese geheimnisvolle Stelle, dass die Gräber sich öffnen, die Leiber vieler Heiligen auferstehen, wo man jetzt auch gar nicht so genau weiß, was damit gemeint ist und was da passiert ist, wie überhaupt ja die ganzen Berichte über die Erscheinung des Auferstandenen sehr unterschiedlich sind und es eine ganz große Schwierigkeit gibt, hier überhaupt eine gewisse eine Zusammenschau herzustellen, also zu sagen, was ist eigentlich genau, wann passiert, wann ist Jesus wem erschienen und wie vielen ist er erschienen, und das zeigt einfach der Befund der Quellen, die wir haben im Evangelium, dass hier die Menschen einfach sehr erschüttert waren, und wie bei allen Ereignissen, wo es verschiedene Zeugenaussagen gibt, unterscheiden sich sowieso immer und ganz besonders, wenn es so um ein solches umstürzendes und völlig neues Ereignis geht. Und schließlich gibt es ja zwei Kernpunkte unseres christlichen Glaubens, zwei Fixpunkte. Das eine ist die Inkarnation, die Fleischwerdung, Gott wird Mensch. Und das zweite ist der Tod und die Auferstehung Christi. Und beides gehört zusammen. Und da ist es eben ganz wichtig zu betonen, dass eben hier die Auferstehung Christi nicht eine Art mystisches Ereignis ist, eine Art transzendentes Ereignis, das einfach nur im Geist ergriffen werden kann, sondern es ist wichtig zu betonen, dass tatsächlich hier auch die Auferstehung ein leibliches, ein fleischliches Ereignis, dass derselbe Leib, der ans Kreuz genagelt wurde, der mit Binden umwickelt wurde, der ins Grab gelegt wurde, dass dieser Leib nun auf eine ganz fundamental neue Weise lebt, aber trotzdem auch ein ganz menschlicher Leib ist, dass Jesus die Jünger berühren kann, dass sie ihn berühren können, dass er mit ihnen gemeinsam ist, dass er mit ihnen spricht. Das weist darauf hin, dass es sich hier tatsächlich auch um einen menschlichen Leib handelt, der freilich in einer ganz neuen Art und Weise existiert als Auferstehungsleib. Und der natürlich auch ganz und gar in den Bereich des Himmels, in den Bereich Gottes hineingehört. Der deshalb nicht einfach auf der Erde weiter bleiben kann und Jesus baut sich nicht ein Haus oder versammelt die Jünger um sich, sondern er gehört in den, zu den Bereich Gottes hinein. Und nach der Zeit, in der er noch erschienen ist, nach den 50 Tagen und 40 Tagen nach Ostern, kommt es eben dann auch zur Himmelfahrt. Und es ist deutlich hier, Christus kehrt zurück zum Vater, er kehrt zurück in den Bereich des Himmels, wo er hingehört. Aber alles das, was Mensch geworden ist in Jesus Christus, das setzt sich auch fort in der Gestalt der Kirche. Die Kirche, sagt man, ist der fortlebende Christus auf Erden. Und das ist eben ganz wichtig. Unser Glaube ist ein Glaube daran, dass Gott Mensch geworden ist. Das heißt, dass er berührbar geworden ist zu uns, dass er sichtbar geworden ist zu uns, dass unser Glaube nicht nur eine rein geistige, mystische, geheimnisvolle Angelegenheit ist, sondern eine ganz konkrete und handfeste Angelegenheit. Der auferstandene Herr will uns heute begegnen in den Sakramenten der Kirche. Und das sind Zeichen, die wir sehen können, die wir hören können, die wir anfassen können, wo uns zugesagt wird, deine Schuld ist dir vergeben, wo wir unter den Zeichen von Brot und Wein den auferstandenen Herrn selbst empfangen können. Das ist das, was Menschwerdung bedeutet, dass unser Gott für uns handgreiflich wird, buchstäblich, dass er uns begegnet, sichtbar und hörbar. Deshalb ist die Auferstehung auf der einen Seite natürlich ein geheimnisvolles Geschehen, das sich unserem Schauen entzieht. Niemand war dabei, niemand hat es gesehen, wie es passiert ist, dass wir nur daraus wissen können, dass der Herr tatsächlich erschienen ist und dass diese Zeugen es uns weitergesagt haben. Auf der anderen Seite aber ist es tatsächlich eine leibliche Auferstehung, eine fleischliche Auferstehung, eine neue Art, Mensch zu sein, eine Art, die sich dann später an der Gottesmutter noch einmal ereignet hat, dass Maria im Augenblick ihres Todes aufgenommen wurde, mit Leib und Seele in die Herrlichkeit des Himmels. Und das ist etwas, was wir eben für uns alle erhoffen, dass wir auch auferstehen werden, wie Christus auferstanden ist. Dass wir nicht nur in geistiger Form, dass unsere Seele irgendwo im Himmel glücklich ist bei Gott, sondern wir Menschen sind ja eben Wesen, die nicht nur eine Seele und einen Geist haben, sondern auch einen Leib. Und dass auch unser Leib zur Auferstehung bestimmt ist. Dass wir in Ewigkeit auch als richtige Menschen mit Leib und Seele glücklich werden sollen. Das ist auch Bestandteil unseres Glaubensbekenntnisses. Und insofern ist das, was bei Jesus geschehen ist, seine Auferstehung, auch ein Modell und Bild für unser eigenes ewiges Geschick.
Pfarrer Filler, vielen Dank für diese weiteren Erläuterungen, wie man die Auferstehung Christi besser verstehen kann. Und während unseres nächsten kurzen Liedes haben unsere Hörer nochmals die Möglichkeit, ihre Fragen oder Anregungen rund um die Auferstehung Christi an den Bestsellerautor Pfarrer Filler aus Köln persönlich zu stellen und uns anzurufen unter 089 517 008 008. Aus dem Ausland erreichen Sie uns unter 0049 89 517 008 008. Bis gleich. Jiruma mit dem Lied The River Flows in You. Willkommen zum finalen Teil des heutigen Grundkurses des Glaubens auf Radio Horeb, sagt Ihnen Leon Bichler. Ich bin heute mit dem Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln im Gespräch über das österliche Thema Auferstehung verstehen. Bei uns glühen schon die Leitungen und jetzt haben wir Frau Richter aus Bochum da, die einige Fragen zum Thema hat. Grüße Gott, Frau Richter.
Ja, grüß Gott. Herr Pfarrer Filler, vor etwa 14, 15 Jahren besorgte ich ein Buch, es sollte für ein Kommunionkind sein, ich habe es allerdings sofort umgestellt. Ich sage Ihnen gleich die Autoren, Steinwedde, Gelsheimer. So, und jetzt möchte ich zitieren, das vorletzte Kapitel lautet, das Grab Jesu ist bis heute unbekannt. Eines ist gewiss, sein Körper ist in dem Grab, in das man ihn legte, vielleicht war es ein Rollsteingrab, vergangen, verwest. Letztes Kapitel.
festzuhalten bleibt, dass die Evangelien als Dokumente des Glaubens von höchst wunderbaren Dingen zu erzählen wissen. Die Evangelisten schrieben solche Geschichten als Hoffnungsgeschichten, weil sie in ihrer Zeit die Hoffnung nicht verlieren wollten. Und jeder heute muss und mag herausfinden, worin für ihn die Hoffnung, in Gänsefüßchen Wahrheit, solcher Geschichten über Jesus von Nazareth liegt. Herr Pfarrer, was sagen Sie dazu? Das Titel heißt Jesus von Nazareth von Steinwedde-Gelzheimer.
Ja, das ist etwas, was auch in der modernen Theologie durchaus heute von Professoren vertreten wird, dass man eben sagt, es kommt gar nicht so darauf an, was mit dem Leib des Herrn geschehen ist. Und das ist eigentlich für unseren heutigen Glauben gar nicht wichtig. Aber es ist natürlich im Grunde genommen nicht das, was unserem katholischen Glauben entspricht, was wir im Glaubensbekenntnis bekennen. Es ist nicht das, was im Evangelium steht. Und es ist nicht das, was wir als Christen tatsächlich glauben. Und es ist auf keinen Fall etwas, wo man sich vorstellen kann, dass daraus als eine Art Selbstsuggestion oder Selbstbetrug der Anfang der Kirche hätte sein können. Also ich meine, das leere Grab an sich ist natürlich noch kein Beweis für die Auferstehung. Ich war, als Maria Magdalena also zum leeren Grab kommt, nimmt sie automatisch an, man hat den Leichnam des Herrn fortgebracht. Und das leere Grab als solches sagt uns noch nichts aus, aber tatsächlich ist das Entscheidende ist eben, dass uns bezeugt wird, Christus ist auferstanden von den Toten und es wird bezeugt, es ist keine Geistererscheinung, sondern es ist tatsächlich der menschliche Leib, und zwar derselbe Leib, der ans Kreuz geheftet wurde mit den Wundmalen. Er tritt den Aposteln und den Jüngern entgegen, 40 Tage hindurch erscheint er ihnen, hält mit ihnen Mahl. Er sitzt mit ihnen am Tisch und isst, und er ist derjenige, der auf diese Art und Weise bei ihnen ist und zu ihnen spricht. Und das muss man einfach sagen, ist und das der Grundstein unseres christlichen Glaubens. Und es ist natürlich schwer, das zu glauben. Es ist den Aposteln schwer gefallen, das zu glauben, und bis heute fällt es natürlich uns schwer, diese ganz neue und unübertroffene Art und Weise, wie Gott hier handelt und wie er etwas ganz Neues macht, das zu begreifen. Aber das, was da in diesem Buch steht, ist einfach, würde ich sagen, schlichtweg falsch.
Ja, ein herzlicher Dank geht an Frau Richter aus Bochum für diesen Hinweis auf die sogenannte Grabbeseitigungshypothese oder nur Beseitigungshypothese auch genannt. Und auch vielen Dank, Pfarrer Filler, dass Sie hier gleich so kompetent geantwortet haben. Jetzt haben wir noch eine Frau, die anonym bleiben möchte, aus Lach im Schwarzwald am Telefon. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer Filler. Grüß Gott. Ich habe eine Frage, die mich eigentlich schon sehr lange beschäftigt, eigentlich immer schon beschäftigt hat. Die Auferstehung des Leibes Christi. Und zwar dahingehend, dass die Menschen, die ihn liebten, denen er erschienen ist, ihn nicht erkannten. Also leiblich nicht erkannten. Sie haben ihn dann an der Geste erkannt oder am Wort, aber sie haben ihn nicht erkannt. Warum der Auferstehungsleib? Was verstehe ich darunter? Es ist derselbe Leib, der gekreuzigt wurde. Die Wundmale sind vorhanden, trotzdem erkennen ihn seine Nächsten nicht. Da wollte ich einmal fragen, können Sie mir da Antwort geben? Warum nicht? Was sehen Sie?
Ja, es ist gibt verschiedene Möglichkeiten, darauf zu antworten. Eine erste Antwort, die auch im Katechismus der katholischen Kirche steht, ist eben, dass dieser ein auferstandener Leib auf der einen Seite derselbe Leib ist, der aber einige neue Eigenschaften hat. Er kann zum Beispiel, ist nicht an Zeit und Raum gebunden. Jesus kann durch verschlossene Türen treten, und eine andere Eigenschaft, die dazugehört, ist eben die, dass er auch ganz frei ist, so zu erscheinen, wie er will, dass man zum Beispiel annehmen kann, dass er in der Gestalt eines Gärtners erschienen ist, oder in einer anderen Gestalt als eben
die vertraute Gestalt, die die Jünger kannten. Und dass er eben, um den Glauben zu wecken und um die Apostel hinzuführen zum Geheimnis der Auferstehung, er eben diesen Weg gewählt hat. Das wäre eine mögliche Antwort, dass eben der Auferstehungsleib, der derselbe Leib ist, doch neue Eigenschaften hat, zu denen es auch gehört, dass er in anderer Gestalt erscheinen kann. Und eine andere Möglichkeit, das zu erklären, ist eben die, dass vielleicht auch die Apostel oder die Frauen, die Jesus jetzt gesehen haben, durch ihren eigenen inneren Unglauben nicht fähig waren, den Herrn erkennen zu können. Dass sie eben noch durch ihre Trauer, von der Trauer übermannt waren, oder dass einfach dass sie einfach aus diesen Gründen heraus, weil sie innerlich nicht bereit waren, dann den Herrn erstmal nicht haben erkennen können. Das kennen wir vielleicht auch aus unserem Leben, wenn wir einen Menschen sehen und ihn erst gar nicht erkennen, dass der Mensch, ich hab dich gar nicht erkannt, wenn der irgendwie eine andere Frisur oder eine neue Brille hat oder sonst irgendwas verändert worden ist. Das ist doch auch schon mal so, dass man, Mensch, dich hätte ich gar nicht erkannt, du hast ja was verändert. Oder wenn man jemanden lange nicht gesehen hat, dann sagt man, boah, ich hätte dich nicht wiedererkannt. Aber jetzt, wo ich es weiß, da erkenne ich also die vertrauten Züge. Und das ist eine Analogie natürlich, aber vielleicht sind das hilfreiche Möglichkeiten, dieses Phänomen zu verstehen, dass tatsächlich in der Regel die Menschen den auferstandenen Herrn nicht erkennen.
Einen herzlichen Dank, Pfarrer Filler, für diese Impulse zur Auferstehung Christi. Wir haben nur noch wenige Minuten. Heute endet die Sendung ein wenig früher wegen der anschließenden Heiligen Messe mit der Weltfamilie von Radio Maria, die aus Vilnius in Litauen übertragen wird. Aber eine letzte Frage habe ich dann dennoch. Papst Benedikt, der 16., der emeritierte Papst Benedikt, hat ja auch davon gesprochen in seinem Jesusbuch von einem radikalen Mutationssprung bei der Auferstehung Christi, in dem sich eine neue Dimension des Lebens, des ganzen Menschseins auftue. Wie kann man das verstehen? Das Menschsein wird ja von allen Menschen dann laut dem Papst verändert, selbst von denen, die gar nicht an Jesus glauben oder die noch nie von ihm gehört haben. Inwiefern verändert Jesu Christi Auferstehung unser aller Menschsein?
Christus ist eben derjenige, der für alle Menschen gestorben ist. Er ist derjenige, der für alle Menschen auferstanden ist. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, er ist der einzige Mittler zum Vater und er ist es für alle Menschen. Und natürlich ist die ganze Menschheit vom Osterereignis betroffen und geht es eigentlich alle an. Und so werden auch alle Menschen durch Christus gerettet, ob sie es wissen oder nicht. Und deshalb ist eben dieses ganz Neue und Einzigartige der Auferstehung ein Ereignis und ein Wendepunkt der Menschheitsgeschichte, und deshalb sind wir alle eigentlich eingeladen, immer wieder zu versuchen, das zu verstehen, zu versuchen, dem auferstandenen Herrn zu begegnen. Wir sind eingeladen, diese Wirklichkeit und diese neue Realität zu bezeugen und zu sagen, Jesus lebt, er ist gegenwärtig in seiner Kirche, er ist derjenige, der auferstanden und zum Vater zurückgekehrt. Gleichzeitig ist er gegenwärtig und ich darf in Freundschaft mit ihm leben und das bezeugen und auf diese Weise jeden einladen, da mitzumachen, das selbst zu entdecken und auf diese Weise das Leben zu gewinnen.
Vielen Dank, Pfarrer Filler, und auch an unsere Hörer vielen Dank für die rege Beteiligung heute an der Sendung. Die Leitungen sind noch voll. Einige würden noch gern was sagen. Leider haben wir jetzt heute weniger Sendezeit übrig. Und damit endet der Grundkurs des Glaubens, die Sendung zur Vertiefung von Glaubensgrundlagen bei Radio Horeb, heute auch schon wieder. Heute war ich im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln über das Thema dieser Osterzeit schlechthin, nämlich die Auferstehung Jesu Christi. Wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören und wenn Ihnen die Sendung gefallen hat und Sie sie gerne noch einmal hören wollen oder wenn Sie mittendrin reingeschaltet haben und Sie den Anfang auch hören wollen, können Sie die Sendung gerne kostenfrei am Montagvormittag bei unserem CD-Dienst bestellen und zwar unter der Telefonnummer 08328 921 120. Natürlich kann sie auch heruntergeladen werden bei den Podcasts auf unserer Homepage horeb.org. Last but not least bedanke ich mich auch ganz herzlich bei Pfarrer Filler aus Köln für seine interessanten Ausführungen rund um das heutige Thema. Vielen Dank, Pfarrer Filler.
Gerne.
Unsere Hörer sind nun herzlich eingeladen, dran zu bleiben und um 15 Uhr die Heilige Messe mit der Weltfamilie von Radio Maria mitzufeiern, die übertragen wird aus Vilnius in Litauen, wo das Bild des barmherzigen Jesus hängt, das der Schwester Faustina malen zu lassen, von Jesus selbst beauftragt wurde. Abschließend darf ich Sie, Pfarrer Filler, noch bitten um die Spendung des priesterlichen Segens. Von Ihnen allen verabschiedet sich damit auch Ihr Leon Bichler.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.